Bremen 2 Gesprächszeit.
Zu Gast heute im Studio, das heißt in Berlin im Studio, ist Sig. Sig, das ist ein Künstlername, unter dem der heute 47 Jahre alte ehemalige Drogenabhängige inzwischen richtig erfolgreich geworden ist. Angefangen hat alles mit einem Videotagebuch über seine Sucht, einem eigenen YouTube-Kanal, dann kam der Bestseller Schore, Stein, Papier, eine Tour, mehrere Touren und. Sig, herzlich willkommen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Schore, Stein, Papier, das müssen wir unseren Hörern vielleicht mal kurz erklären. Das ist jetzt nicht nur ein lustiges Wortspiel, sondern das sind auch die drei Dinge, um die sich dein Leben ja fast jahrzehntelang gedreht hat. Welche waren das?
Also Schore ist der Straßenbegriff für Heroin, Stein ist der Straßenbegriff für Kokain und Papier ist ganz klar Bargeld. Das waren so die drei Eckpfeiler ganz lange in meinem Leben. Heroin, Kokain, Bargeld. So, das war der Fokus für mich.
Inzwischen hast du ein riesengroßes Publikum, das dir im Internet wie gebannt zuhört, wenn du von deinen Erlebnissen sprichst, von der Sucht, von den verschiedenen Aufenthalten im Gefängnis, vom Entzug. 2015 gab es dafür den Grimme Online Award. Wie viel Kraft braucht es, aus so einem Schlamassel von Drogen und Kriminalität wieder herauszukommen? Viele Menschen überleben sowas gar nicht.
Ja, tatsächlich ist es so, dass die meisten auf der Strecke bleiben, wenn sie nicht dran sterben an ihrem Konsum, war bei mir auch mehrfach fast der Fall, dass ich dran gestorben wäre, dann sitzen sie Ewigkeiten im Knast und es ändert sich halt gar nichts. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich die Menschen kennengelernt habe, die auch heute noch an meiner Seite sind, dass der Ramon Diehl hauptsächlich, der Paul Lücke, also der Chef und mein Produzent von Schore, Stein, Papier, wir waren halt schon viele Jahre Freunde, haben vorher schon zusammen Musik gemacht, also der Ramon und ich haben ein Rap-Label gegründet 2005. Und seit 2003 wollte ich mein altes Leben hinter mir lassen. Ernsthaft, also wirklich von ganzem Herzen wollte ich aus diesem Kram raus, aus dieser Scheiße raus.
Was 2003 passiert ist, wie du das geschafft hast, vom Junkie zum YouTube-Star, wie du in die Sucht geraten bist und wie du wieder rausgefunden hast und warum du dir jetzt nicht einen gemütlichen 9-to-5-Job gönnst, darüber wollen wir in der kommenden Stunde reden, hier in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Und weil der Künstler Sig keinen Nachnamen hat, wollen wir uns in der kommenden Stunde duzen, ausnahmsweise in dieser Sendung. Herr Sig,
das finde ich super.
Doch auch irgendwie komisch klingen, Herr oder Sig. Herr Sig?
Stellen sich mir die Nackenhaare hoch.
Mein Name ist auf jeden Fall Katharina Lohmeier. Bevor es darum geht, wie Sig zu einem erfolgreichen YouTuber wurde, wollen wir darüber sprechen, wie er überhaupt drogenabhängig geworden ist. Sig, heute bist du 47 Jahre alt. Den ersten Joint hast du geraucht, als du 13 warst, vor fast 35 Jahren.
Ja, also ich habe tatsächlich auch nicht mit Joints angefangen, sondern direkt mit Geräte rauchen. Wir haben auf dem Spielplatz einmal geraucht, so. Also mit 13, 14 Jahren, meine ganze Clique. Und das war ganz schnell ganz normal, weil plötzlich hat sich das Leben besser angefühlt. Also ganz kurz zur Erklärung, ich bin nach Hannover gekommen mit 13, habe das 2 Tage vorher erfahren von meiner Mutter, dass wir umziehen, musste meine ganzen Freunde zurücklassen und ich wollte nicht wegziehen aus Sindelfingen nach Hannover zu einem Mann, der mir völlig unbekannt ist. An dem Morgen, als er uns abgeholt hat, also 2 Tage später, hat er zu mir gesagt auf dem Rasthof, meine Mutter ist auf der Toilette und er hält mich am Arm fest, im Auto noch und sagt, so, ich muss dir was sagen, deine Mutter liebe ich, aber du bist unerwünscht. Ja, und letztendlich war das der Bruch und in den Konsum von Cannabis habe ich schon ein wohlig cooles Gefühl gefunden gehabt, was sich, so fühlte sich das Leben plötzlich besser an. Deswegen habe ich tatsächlich auch vom ersten Mal kiffen, eigentlich dann auch jeden Tag kiffen wollen.
Als du 15 warst, ist dann Schore dazu gekommen, also Heroin. Wusstest du damals, was das ist, was ihr da geraucht habt?
Nee, tatsächlich habe ich das erst 6, 8 Monate später erfahren, dass Schore Heroin ist. Ja, es ist braunes Pulver und ich wusste das auch aus der Schule und so. Okay, sieht aus wie Heroin, aber ja, ich wollte es auch vielleicht nicht wissen. Weil das Gefühl, was mit der Schore kam, hat das vom THC noch um einiges getoppt. Und plötzlich habe ich mich wohlig warm gefühlt, angenommen, angekommen, zu Hause, mit der Clique auch dieses Ritual des Rauchens durchzuziehen. Plötzlich war ich irgendwie gefühlt angekommen.
Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass man auch Kokain spritzen kann. Aber du hast einmal innerhalb von 4 Tagen im Dachbodenzimmer bei deiner Mutter 100 Spritzen dafür verbraucht. Warum macht man sowas? Allein der Gedanke an sowas, das tut einem doch schon weh. Mir zumindest.
Ja, also ich kriege selbst heute auch noch Ekelanfälle, wenn ich diese Szenen beschreibe. Weil das bin eigentlich so gar nicht ich. Ich bin eigentlich ein Typ, der Angst hat vor Spritzen. Aber Koks ist nochmal eine Hausnummer, mit der man nicht, also ich auf jeden Fall überhaupt nicht umgehen kann. Wenn ich das Zeug anfange zu rauchen oder zu spritzen, dann gebe ich völlig die Kontrolle ab so und übergebe sie dem Stoff. Das war bei mir immer so. Koks, es hat so eine unglaubliche Macht. Also ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht so ferngesteuert gefühlt wie von Kokain. Und wenn du dann 4 Tage schon wach bist und nicht aufhören willst zu turnen, also ich musste, mir ist mitten in der Nacht das Ammoniak ausgegangen, sonst hätte ich weiter rauchen können, Kokain. Aber der Apotheker hat mir in dieser Nacht nur einen 100er Karton Insulinspritzen verkauft, anstatt Ammoniak, weil er ja weiß, was wir damit machen. Wir rauchen Kokain. Ja, und in meinem Kokswahn habe ich das dann innerhalb von, ja, es war ein bisschen länger fast sogar, 6 oder 7 Tagen habe ich diesen Karton durchgezogen, also alle 100 Spritzen verbraucht und so ein richtiges Beulen- und Nadelkissen aus meinen Armen gemacht, bis hoch zur Schulter. Hab dann gesagt, das machst du nie wieder. Ja, bis die Wunden weg waren, so 2 Wochen später, dann habe ich gedacht, ja, einmal geht noch. Und habe das dann original so eine 10-monatige Phase gehabt, wo ich alles, was ich an Geld bekommen habe, irgendwie, also ich habe viele Brüche gemacht, auch Juwelier-Einbrüche und so, und habe alles in Koks umgesetzt. Es war alles scheißegal. Auch, dass ich sterbe, war scheißegal. Am Ende der Phase habe ich nur noch 48 Kilo gewogen. Ja, und die letzten 3 Monate, wie gesagt, war nur noch, egal wo und wann, so 50 Drücke am Tag. Ja, war eine harte Phase, auf jeden Fall. Ich war mehr tot als lebendig und habe mich bedankt, als sie mich verhaftet haben, weil ich wusste, ich sterbe, ich konnte aber nicht aufhören.
An einen Schulabschluss oder sowas wie eine Ausbildung war da ja gar nicht mehr zu denken. Sowieso war ein regelmäßiger Job in deinen Augen damals nur was für Spießer. Wie kamst du da drauf? Warum war das für dich tabu, überhaupt einem regelmäßigen Job nachzugehen? Obwohl das Dealen war ja auch regelmäßig.
Ja, und das Einbrechen auch. Also ich habe schon, also theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich habe schon gearbeitet. So. Weil wenn du dir vorstellst, wenn du dann richtig unterwegs bist und ungefähr so 500 bis 1000 Mark am nächsten Tag brauchst, dann hast du eine Nachtschicht vor dir und für den Konsum brauchst du halt auch nochmal fast einen ganzen Arbeitstag. Wenn du dann auf 5 Gramm Heroin dosiert bist, rauchst du 6 bis 8 Stunden am Tag, brauchst du nur zum Rauchen. Und dann musst du ja nochmal auch dann für den nächsten Tag Geld besorgen. Das heißt, du hast im Grunde 2 Jobs. Es ist ein super anstrengendes Leben, wenn man so lebt und ständig auf der Jagd ist nach Geld.
Es ist aber nicht nur die Jagd nach Geld, sondern es ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Angst vor Langeweile. Du hast mal gesagt, Langeweile ist für Süchtige tödlich. Also vielleicht auch deshalb dieser Widerstand gegen so ein regelmäßiges Leben ohne Drogen und Kriminalität.
Tatsächlich war das von Anfang an so das alles bestimmende Gefühl. Immer wenn ich eine Werkstatt oder Sonstiges betreten habe, habe ich mich immer fehl am Platz gefühlt. Heute weiß ich auch ziemlich genau, warum, und kann das mit dem Schmunzeln dann auch sagen. Ich war immer schon ein Künstler, glaube ich. So, ich konnte mich nie mit dem Gedanken anfreunden, einen ganz normalen Job zu machen. Deswegen ist es mir auch relativ leicht gefallen, in das kriminelle Milieu abzurutschen, weil das ist aufregend, hier immer neu, immer anders. Und am Ende scheiße natürlich, aber im kindesjugendlichen Alter, der noch nicht mal so genau weiß, wohin er will, auf jeden Fall schon mal weiß, er will nicht arbeiten unbedingt. Also dieses ganz normale in die Werkstatt gehen, 30, 40 Jahre lang im Blaumann und so, das wäre die absolute Qual für mich.
Und dass es die Möglichkeit gibt, eben Künstler zu werden, die ist für dich wahrscheinlich damals gar nicht in Betracht gekommen. Weil sonst hättest du es ja direkt machen können, ohne diese
Natürlich nicht. Also vor einigen Jahren, so vor 10, 12 Jahren, da war ich ja auch mit der Rap-Musik so ein bisschen unterwegs und da haben wir uns, also meine Kollegen und ich haben uns selber lustig gemacht darüber. Also ich war nie im Freundeskreis nie der Entertainer, sondern maximal der Ententrainer. So, weißt du? So der Hafensänger, so, aber kein wirklicher Künstler. Ich habe das auch selbst fast als lächerlich empfunden, wenn ich das mal gesagt habe. So, wenn mich einer gefragt hat, ja, was machst du denn? Ja, ich bin Künstler. So, und ich wusste auch tatsächlich meine Talente nicht richtig zu nutzen. So, ich habe schon immer mit Sprechen Dinge bewegen können, also auch Leute motivieren können, sogar so zu Sachen, auf die sie überhaupt gar keinen Bock hatten, haben sie dann trotzdem gemacht. und schön geteilt mit mir am Ende. Also das hat immer funktioniert, das Sprechen. Ich habe es eben nur falsch genutzt. Und heute bin ich mir durchaus des Talents bewusst, dass die Leute mir gerne zuhören, dass ich Geschichten erzählen kann auch und dafür ein Talent habe. Und sogar, dass es einen Mehrwert in der Geschichte gibt und nicht einfach nur, oh, da haut so ein Assi auf die Kacke mit seinen kriminellen Geschichten und seinen Drogenpartys, sondern dass das ganze Ding halt mittlerweile auch einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. So.
Du erreichst das ganz viele Jugendliche, junge Erwachsene, trittst eben auf, gehst in Schulen, auch machst klassische Präventionsarbeit im Grunde genommen und hast eben diesen wahnsinnigen Erfolg mit deinem YouTube-Kanal. Du bist nicht der einzige Mann in deiner Familie, der mit Drogenproblemen zu kämpfen hat. In einem Interview hast du mal gesagt, die Männer haben die Sucht, die Frauen bei euch halten die Familie zusammen. Dein leiblicher Vater hat sich auch als Dealer sein Geld verdient. Wer war noch abhängig bei euch in der Familie?
Alkohol ist ziemlich weit verbreitet. Mein Stiefvater war ja Alkoholiker, mein richtiger Vater ist im Grunde auch Alkoholiker. Ich meine, der Mann hat einen Bierkühlschrank, der größer ist als der Lebensmittelkühlschrank. So, und der ist auch immer gefüllt. Ja, also so suchtbehaftet, also mit Heroin und so. Und dann bin ich tatsächlich noch so das schwarze Schaf der Männer. Aber auch mit kriminell sein. Also meine Mutter kommt aus einer ziemlich großen Familie, hat 11 Brüder, die alle ziemlich identisch waren wie ich, halt von der Substanz Heroin und Kokain meist abgesehen. Aber so mit Diebstahl, Klauen, Einbrechen, gehen alle ein bisschen schräg so.
Bekommen Männer oder bekommen die Leiden von Männern vielleicht einfach zu wenig Aufmerksamkeit, dass sie dann gleich so krass reagieren?
Ja, das liegt aber eher daran, dass wir in der Jugend oder im Kindesalter auch nicht richtig beigebracht bekommen, wie man mit negativen Emotionen umgeht und dann uns halt auch nicht artikulieren. Und wenn sich die Dinge nur in deinem Kopf drehen, dann wird es irgendwann anstrengend und dann ist der Griff zur Betäubung auch ein naheliegender so. Ja, ich denke, Männer tun sich schwerer, über ihre Emotionen zu sprechen. Und das ist der springende Punkt. So, also ich bin clean, weil ich gelernt habe, meine negativen Dinge laut auszusprechen und dann auch im Grunde so den Teufelskreis zu durchbrechen, offen und ehrlich mit meiner Geschichte umzugehen.
Sig, du warst 18 Jahre alt, als du das erste Mal wegen der Beschaffungskriminalität ins Gefängnis musstest in Hameln. Du hast gedealt, später kamen Einbrüche dazu. Du hast es eben schon gesagt, bei Juwelieren in so großen Kaufhäusern. Warum waren da keine privaten Wohnungen dabei? Gibt es da vielleicht auch für Einbrecher so eine Art Hemmschwelle?
Ja, also ich will auch nicht den direkten Menschenkontakt. Nachts im Laden ist keiner. Aber nachts in den Wohnungen sind Leute. Tagsüber einbrechen kam so eher nicht für mich in Betracht. Außerdem habe ich mit den Jungs auch die Erfahrung gemacht, dass sich neue Ware aus Geschäften in etwas größerem Umfang mehr lohnt, als in eine Wohnung reinzugehen, wo man dann so Einzelteile vielleicht und alles gebraucht auch holen kann. Also neue Ware, wo die Etiketten noch dran sind, die Preise noch dran sind, verkauft sich einfach viel besser. Das waren so die springenden Punkte. Ich musste mich eben verbessern. So, ich habe nicht mit Dealen angefangen. Ich habe ein einziges Mal versucht, Schore zu verkaufen und bin direkt abgezogen worden von einem Typen, der dann später einer meiner besten Freunde wurde. Aber der hat mich dann erstmal aufgeklärt, Heroin verkaufen in deinem Alter, also ich war keine 16, in deinem Alter funktioniert hier nicht, geh nach Hause.
Das heißt, das Dealen kam später und erst waren die Einbrüche.
Ja, und dann auch tatsächlich nur mit Cannabis, weil Harddrogenverkauf kommt für mich, obwohl ich so lange im Knast gesessen habe, wo die Leute denken, ich bin Assi, kommt moralisch für mich nicht in Frage. So, ich will keinen vergiften, so. Und das tust du halt, wenn du Heroin oder Kokain oder andere harte Substanzen verkaufst, nimmst du billigend in Kauf, dass der Typ zugrunde geht oder das Mädchen und da habe ich keinen Nerv drauf. Außerdem sehe ich mich ja schon im Spiegel und ich sehe, was es damit macht und ich habe keinen Bock zuzugucken, wie die Leute an meinem Stoff kaputt gehen und trotzdem immer wieder kommen.
Einerseits hattest du als Jugendlicher das Gefühl, allein zu sein und nicht dazuzugehören. Andererseits gab es auch diese immense Lust an der Provokation. Einmal hast du dich, als du nach Lingen ins Gefängnis gekommen bist, vor dem Beamten am Eingang gereckt und gestreckt und sowas gesagt wie, ach, endlich wieder zu Hause. Wie viel Selbstzerstörerisches hat da in dir gesteckt?
Ja, das ist so, das macht man, weil ich
weil ich bin auf dieser Seite zu Hause und auf der anderen Seite kriege ich nicht mal den Fuß in die Tür. So auch, ich habe auch immer gedacht, mich will keiner aus der normalen Gesellschaft. Deswegen war ich auch immer auf diesem Konfrontationskurs so und immer noch mit Absicht noch einen draufsetzen. Ja, im Grunde kann man das auch schon irgendwie wie ein Hilfeschrei interpretieren. Also heute tue ich das selbst auch so.
Teil deiner Strafen waren auch immer wieder Entzugsprogramme. Du hast Ersatzdrogen bekommen, Methadon, aber auch einen oder mehrere kalte Entzüge durchgemacht. Da spielten, glaube ich, Toilettenpapier und Kamillentee eine wichtige Rolle.
Ja, das war bei meiner ersten Entgiftung tatsächlich so in den Zellen. Gibt es einen Notfallknopf, im Knastjargon heißt das Ding Ampel, weil dann vor deiner Zellentür ein rotes Licht angeht und erst wieder ausgeht, wenn ein Beamter die Tür geschlossen hat. Und ja, als Gegenleistung, dass ich aufhöre, diesen Knopf zu drücken, hat der Beamte mir dann die Luke aufgemacht, 2 Rollen Klopapier in die Zelle geworfen, eine halbe Packung Kamillentee, grinst mich an und sagt, einen lieben Gruß vom Sanitäter, scheiß dich mal richtig aus, das wird schon wieder. Ja, das war der erste und tatsächlich auch der allerheftigste Entzug, den ich je in meinem Leben hatte. So habe ich halt auch 4,5 Jahre am Stück durchkonsumiert, so viel wie ging, und war zum Schluss auf ja gute 5 Gramm Heroin am Tag dosiert.
Dieser Entzug, was du beschreibst, diese körperlichen Symptome, also von solchen intimen, ja teilweise auch wirklich entwürdigenden Erlebnissen in aller Öffentlichkeit zu sprechen. Wie machst du das? Das ist ja eben schon sehr persönlich. Und das eben auf der Bühne oder jetzt mir hier im Studio zu erzählen. Fällt dir das schwer?
Nee, eigentlich nicht, weil vorher hat man es mir von Weitem angesehen, ohne dass ich was dazu sagen musste. Heute, wenn ich es ausspreche, sehe ich das Erstaunen in den Gesichtern. Ach was, ernsthaft? Du? Du siehst überhaupt gar nicht so aus. Jetzt spreche ich darüber, vorher habe ich es den Leuten nur gezeigt. So, also es macht keinen Unterschied. Im Grunde bin ich immer offen damit umgegangen.
Und so hast du ja auch die Kontrolle darüber, was du erzählst und was vielleicht ja auch eben nicht, was wir nicht wissen. Es gab auch nach diesem kalten Entzug immer wieder Rückfälle. Richtig ernst genommen hast du das mit dem Entzug damals auch nicht, oder?
Nee, ganz lange nicht. Also tatsächlich bis nach der 3. Haftstrafe habe ich gedacht, okay, kiffen ist cool, Schore rauchen geht auch, Hauptsache kein Koks mehr spritzen. So, aber arbeiten gehen kam ja auch nicht in Betracht. Also selbst so mit Anfang 30 war ich aus dieser Nummer noch lange nicht raus, weil ich eben auch keine Tür gesehen habe, die mir die offen stand, irgendwie um auf die andere Seite wiederzukommen, so auf die normalbürgerliche Seite in der Gesellschaft wieder anzukommen. Ich habe da einfach keine Möglichkeiten für mich gesehen. Habe halt auch gedacht, okay, also stell dir mal meine Situation vor, jetzt ich bin clean, komme aus der Therapie, habe 3 Haftstrafen hinter mir, war jetzt 20 Jahre unterwegs. Was schreibe ich denn rein in meine Bewerbung für meinen neuen Arbeitgeber? Was soll ich denn da reinschreiben? Wie soll ich denn auch nur ansatzweise in ein normales Leben zurückfinden, wenn ich nicht arbeitstechnisch irgendwie aufgenommen werde? Das Einzige, was ich kriege, ist Zeitarbeit, vermutlich. Ganz schlecht bezahlt, also ein Leben am Existenzminimum. Und das funktioniert einfach dann für mich nicht.
Ja, gerade wenn man vorher so, ich sage jetzt mal, wirklich gut verdient hat. Dein Eindruck ist, dass eigentlich 80% der Insassen in deutschen Gefängnissen in erster Linie Patienten sind, also behandlungsbedürftig. Was bräuchten sie deiner Meinung nach?
Was bräuchten sie? Auf jeden Fall ist es immer so, bei Drogenpatienten ist die individuelle Behandlung, Betreuung nötig. So, jeder hat sein eigenes emotionales Ding vermutlich, warum er zu Drogen greift und das immer wieder dafür auch straffällig wird, den Knast in Kauf nimmt. So, da hat jeder seine ganz eigene Motivation und die gilt es dann auch gemeinsam, also am besten mit einer professionellen Betreuung irgendwie das herauszufinden. Das beinhaltet aber auch vorab erstmal, dass der Betroffene, also der Knacki, der süchtige Knacki, sich auch helfen lassen will. So, und das ist halt oft das Problem. So, ich habe mich auch ganz lange der Hilfe verwehrt, weil ich nicht geglaubt habe, dass das irgendwie funktionieren könnte. So, erst jetzt, wo ich im Freundeskreis eine Möglichkeit gefunden habe, mich wieder so hintenrum praktisch in die Gesellschaft reinzuschleichen über das Medium YouTube, so funktioniert das jetzt.
Wie du wieder gesund geworden bist, darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit hier bei Bremen 2. Zu Gast in der Gesprächszeit ist heute der Ex-Junkie, Autor und Moderator Sig. Sig, es ist unglaublich, wenn man dich heute sieht, durchtrainiert, sportlich, dann kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was dein Körper schon alles mitmachen musste. Haben die Drogen trotzdem körperliche Spuren hinterlassen bis heute?
Auf jeden Fall, also die Droge an sich vielleicht nicht, aber das ganze Paket, Konsum, nicht bewegen und sowas. Also tatsächlich habe ich vor Schorsteinpapier die letzten 15 Jahre mich so gut wie gar nicht mehr bewegt. Es war so die Cannabis-Deal-Zeit auch. Sofa, Auto, Bett, Sofa, Auto, Bett, Sofa, Auto, Bett, 10, 15 Jahre am Stück und nur konsumiert. Und aus dieser Zeit habe ich ganz extreme Rückenbeschwerden. Da habe ich jetzt die letzten Jahre ganz schön zu kämpfen gehabt. Also seit ich clean bin, habe ich konstant Rückenschmerzen. Das ist so, jetzt im letzten Dreivierteljahr habe ich das halbwegs in den Griff gekriegt. Ich habe es vorher auch nicht geglaubt. Ich habe es ein paar Mal gehört von Ärzten. Du kannst deinen Schmerz wegtrainieren und ich habe es halt nicht geglaubt, weil ich dachte, okay, ich kann mich kaum bewegen, ich kriege kaum die Schuhe zu, wie soll ich denn jetzt trainieren, bitteschön. Aber ja, ich habe mich dann aufgerafft und so seit einem Dreivierteljahr den inneren Schweinehund bezwungen und habe tatsächlich so ein bisschen mit Behindertensport angefangen, also so Rückentraining, ganz leicht oder so. Und ja,
da werden sich alle,
die Mühe hat sich gelohnt.
Alle Hörer, die Rückensport machen, sehr über diesen Begriff freuen. Also Sport spielt eine ganz große Rolle. Wie sehr strengt dich denn heute zum Beispiel so ein Auftritt an? Da bist du ja 2-3 Stunden auf der Bühne und ja, da ist man ja schon hoch konzentriert und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen angespannt.
Tatsächlich löst sich die Anspannung, sobald ich die Bühne betrete, dann ist wie nach Hause kommen. Vorher bin ich immer aufgeregt, so die letzten 10 Minuten davor, also richtig die Buchse voll und so, ist ja immer das Gleiche, aber ich liebe dieses Gefühl halt mittlerweile auch, das gehört dazu und es ist dann weg, sobald ich die Bühne betrete. Und ja, es ist, wie du eben auch gesagt hast, so, ich freue mich regelmäßig auf meinen Job und habe auch Bock, dann hinzugehen und habe auch gar nicht das Bedürfnis, beim Chef anzurufen, zu sagen, nee, heute habe ich keinen Bock oder so oder ich bin krank oder sonstiges. Selbst mit ganz extremen Rückenschmerzen bin ich dieser Aufgabe immer und gerne nachgekommen und habe halt auch selbst großen Spaß, vor allem, weil ich die Resonanz vom Publikum liebe. Das sind die Emotionen, die ich immer gejagt und gesucht habe.
Dass es mit dir wieder bergauf gegangen ist, dass du wieder Fuß fassen konntest. Das ging so ein bisschen los, als du in eine Fachklinik nach Osnabrück gekommen bist, ins Nettetal. Da ging es die meiste Zeit darum, irgendwie weiter dein Ding durchzuziehen. Spät aufstehen, kiffen und ein bisschen dealen. Hauptsache, es merkt keiner. Und dann hast du von deiner damaligen Freundin erfahren, du wärst Vater. Was ging dir da durch den Kopf?
Ja, was ging mir da durch den Kopf? So, ich hatte immer den Wunsch auch im Hinterkopf, mal Vater zu werden, hab den halt immer wieder weggeschoben, weil, hey, bist du nicht in der Lage zu, guck dich mal an. Ja, hab dann nochmal das irgendwie versucht als Stütze, als Motivation für ein drogenfreies Leben zu nehmen, was dann leider auch lange nicht geklappt hat. Also meine Tochter ist dann 2003 zur Welt gekommen. Ich bin 10 Tage ungefähr aus der Therapie raus. 10 Tage auch schon wieder ganz extrem rückfällig. Also schon in der Nacht, in der letzten Nacht in der Therapie rückfällig geworden mit einem Mittäter von mir, mit dem ich Gras verkauft habe. Ich konnte mir das nicht eingestehen und habe es auch nicht laut ausgesprochen. Aber ich hatte unglaubliche Angst vor dieser Aufgabe, vor diesem kleinen Leben, was dann auf mich zukommt, für das ich die Verantwortung trage, wo ich doch nicht mal auf mich selbst zurechtkomme. Und seit meine Kleine auf der Welt ist, hat dann der Gedanke, ich möchte das verändern, eine Therapie vielleicht mal sinnvoll bis zum Ende durchziehen und sowas. Ja, der ging dann nicht mehr weg nach der Geburt meiner Tochter. Also mit ihr ist tatsächlich auch mein schlechtes Gewissen zur Welt gekommen. Ich habe mich vorher für nichts geschämt, für gar nichts. Tatsächlich für gar nichts. Aber ja, seit sie auf der Welt ist, hat mich irgendwas geplagt und der Wunsch, ihr ein besseres Leben zu bieten, hat mich dann immer und immer wieder auch freiwillig in Entgiftung gehen lassen, auch natürlich immer wieder rückfällig geworden, aber es war so eine Konstante plötzlich da, die mich auch gedämpft hat in der Menge meines Konsums. Früher hätte ich mir einen 5er-Beutel gekauft vor ihrer Geburt und dann habe ich gesagt, okay, holst dir nur ein 0,5 Gramm. Und trotzdem ist dieses schlechte Gewissen diesem kleinen Mädchen gegenüber nicht weggegangen. Und ich habe dann tatsächlich fast 5 Jahre jede Nacht an ihrem Bett gesessen und geheult, weil ich wusste, okay, wenn du das nicht hinkriegst, kannst du es deinem Kind auch nicht beibringen und dann wird sie vermutlich so ein emotionarmes Leben führen wie du und vielleicht dann auch noch den Wunsch haben, das wegzumachen, also zu betäuben, diese komischen Gefühle, mit denen man nicht zurechtkommt. Ja, die Kleine war im Grunde so meine Hauptmotivation.
Also dann war zumindest schon mal wieder der Wille da rauszukommen, nur du wusstest noch nicht so genau, wie das gehen soll halt, ne?
Genau. Also ich wusste immer nicht, was zur Hölle soll ich machen? Wohin mit mir? So, und dann habe ich ja auch ein bisschen den Anspruch, wenn ich etwas machen muss, sollte es mich so auch halbwegs wenigstens zufrieden machen. So, ich darf es mir halt Gott sei Dank mittlerweile meine Aufgaben aussuchen und wir basteln die halt auch ganz gezielt mit meinem Team zusammen, so dass sie genauso sind, wie ich Bock drauf habe. Aber das ist halt ein Ding, das kriegen die wenigsten, also die wenigsten Menschen und jetzt auch schon fast kein Junkie irgendwie am Ende so einer Karriere hin, dass er dieses Glück hat, sich so gezielt seine Aufgabe, also den Ersatz für die Droge, so gezielt zusammenbasteln kann, wie ich das kann.
Also hast du gelernt, irgendwie gut da für dich zu sorgen und eben auch selbstständig und vor allem auch selber so ein bisschen die Kontrolle über dein Leben zu haben, ne? Bist du heute komplett clean?
Tatsächlich bin ich noch gelegentlicher Konsument von THC, aber das in einem völlig anderen Kontext wie damals. Ich würde sagen, heute ist THC, also Cannabis, setze ich ein wie eine Medikation. Es hilft mir unglaublich gut bei der inneren Unruhe. Ich trinke auch hin und wieder mal ein Bier. So, ich will mir das auch nicht nehmen lassen. Ich mache das halt alles sehr bewusst. So, ich weiß, es gibt Phasen, wo ich das nicht machen kann. Also zum Beispiel kiffe ich nicht, wenn ich an Schulen gehe. So, ich könnte mir dann nicht morgens einen Joint rauchen und dann sitze ich in der Schule und mache mit den Kids Präventionsarbeit und bin selber unter Strom. So, das würde auf gar keinen Fall funktionieren für mich. Ich bin 7 Jahre clean, in Anführungszeichen clean, mit dem medizinischen Hintergrund von Cannabis, den ich halt immer noch konsumiere, als Medikation im Grunde.
Sig, wer dich auf der Bühne erlebt hat mit deinem Programm Kalter Entzug, das letzte Mal Schore, Stein, Papier, der weiß, dass du ein Vollprofi bist, ein Stand-up-Comedian, Schauspieler, ein Rapper und Sozialarbeiter in einem. Woher kommt das? Wo hast du das gelernt?
Das habe ich nicht gelernt. Kann man das irgendwo lernen? Das ist immer so.
Ein Naturtalent.
Ja, ich habe, wenn ich auf etwas Lust habe und mir das gut vorstelle für mich, dann mache ich das einfach und versuche dann mein Bestes zu geben immer und bin auch sehr kritikoffen in meinem Team und habe mich auch immer beraten lassen und dann neu ausprobiert und so weiter und so fort. Also es ist so, im Grunde ist das so eine einzige Experience, seit wir angefangen haben, ist das so eine Konstante, dass wir uns immer und immer weiterentwickeln, nicht aufhören und uns nicht ausruhen auf dem, was jetzt gerade läuft, sondern immer dann schon ein Auge auf das nächste Programm haben oder auf die Weiterentwicklung des laufenden Programms.
Du erzählst auf der Bühne, ich denke zum Beispiel daran, wo du von dem ersten Kontakt mit deinem leiblichen Vater nach ganz vielen Jahren erzählst, als er dich in der Fachklinik in Osnabrück im Nettetal anruft und du immer wieder auflegst. Die Geschichten, die klingen alle echt ziemlich lustig, aber so lustig ist das ja gar nicht immer gewesen. Wie viel von dem Bühnenprogramm ist wirklich echt? Wie viel davon bist wirklich du? Und wie viel ist die Marke Sig?
Das bin alles ich. Das ist immer Grundlage für mich. Wenn ich mich verbiegen, verstellen, verändern müsste für das Programm, wird dieser Programmteil rausfliegen. Das will und kann ich nicht. Das möchte ich auch nicht. Das bin immer ich. Immer. Zu 100%.
Das Videotagebuch, das waren 380 Folgen, die ihr gedreht habt, zusammen mit deinem Produzenten und Freund Ramon Diehl. Und das eben bis heute bei YouTube wahnsinnig viele Fans hat. Du sagst, das hat dich erst in eine Depression geführt, anschließend aber eben auch ganz wesentlich zur Heilung beigetragen. Dann war noch die Musik da, das Rappen, womit ihr schon eher begonnen habt. Das war diese Perspektive, die dir geholfen hat, richtig?
Ja, die Aufgabe, an der ich mich festhalten konnte. Und das Gefühl, dass dadurch, ja, vielleicht nichts besser wird, aber wenigstens nicht schlimmer, wenn ich mich daran festhalte, so. Ich war froh, dass es da war und dass ich auch Zeit damit verbringen durfte, so im Grunde. Und weil wir immer, wenn ich mit den Jungs zusammen war, war ich gefühlt so, ganz ruhig gerade unterwegs. Wenig Konsum, wenig Straftaten. So, das hat mich daran festhalten lassen am Anfang. Noch nicht mal irgendwie, dass da irgendwas bei mir für mich rumspringt. Es war einfach nur gute Zeit.
Du bist unter diesem Pseudonym Sick wirklich zu sowas wie einer Marke geworden. Jetzt entwickelt ihr gerade eine Serie. Was ist da geplant?
Ich habe den Serienvertrag unterschrieben und geplant ist Schorsteinpapier. Ja, so in der Art von 4 Blocks. Wir sind jetzt gerade mit der Strukturierung halbwegs fertig. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es sind 3 bis 4 Staffeln geplant und lasst euch überraschen. So, wir sind die nächsten Wochen viel damit unterwegs, auch gucken, welche Plattform, also ob Netflix oder sonst wo. Also ich kann auch noch nicht so viel sagen, weil es passiert gerade erst so in den Anfängen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das richtig gut wird.
Muss dann bald ein neuer Name her? Wird aus Sick, was ja so viel wie krank oder schlecht bedeutet, dann bald rich oder successful oder so?
Krank bleibt immer krank. Ist eine Lebensdiagnose, geht nicht weg.
Wie wichtig ist Geld heute noch für dich? Du hast früher kofferweise Geld verdient. Was bedeutet Erfolg für dich heute?
Also Geld auf jeden Fall stufe ich ein als, es ist so ein Pflichtprogramm. Es ist gut, wenn es da ist, aber im Grunde bin ich auch sehr genügsam geworden. Also es ist jetzt nicht mein Fokus, super reich zu werden und eine Villa zu besitzen und 5 Autos oder so. Solange ich meine Rechnungen bezahlen kann, meine Liebsten irgendwie halbwegs glücklich machen kann, ja, dann bin ich schon zufrieden. So mehr braucht es heute nicht. Gesundheit finde ich viel wichtiger mittlerweile als Geld.
Zu Gast in der Gesprächszeit ist heute der Autor und Moderator von Schorsteinpapier Sick. Und jetzt zitiere ich mal eben. Der war an meiner Schule und hat seine Story erzählt. Krass. Das ist so ein sympathischer und reflektierter Dude. Durch seine Koksballer-Geschichten rühre ich das Zeug jetzt dreifach nicht an. Das sind alles Sätze, die junge Menschen bei YouTube als Kommentare unter einen Beitrag geschrieben haben, der dich porträtiert. Das lässt einen nicht kalt, oder? Bist du da sehr stolz drauf?
Mittlerweile erfüllt mich das schon mit einer ganzen Menge Stolz auch. Hatte ich am Anfang ein relatives Problem damit, das anzunehmen. Ich habe 30 Jahre mein eigenes Leben nicht auf die Reihe gekriegt und dann zu hören von anderen, mittlerweile halt auch täglich und regelmäßig, dass ich ihr Leben auf links gedreht habe, dass sie ihr Leben wegen mir überdacht haben. Ich bin stolz drauf, dass ich anderen helfen kann und gleichzeitig halt auch sehr glücklich darüber, dass es mir selbst hilft und dass ich dadurch auch irgendwie meinen Platz in der Gesellschaft gefunden habe.
Ist dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, jetzt auch weg?
Dieses Gefühl ist tatsächlich weg. Das gibt es nicht mehr. Ich weiß jetzt ganz genau, wo ich hingehöre. Das braucht gar nicht viel, um abzudriften, um auf die schräge oder schiefe Bahn zu kommen oder sich nicht wohl zu fühlen oder das Gefühl zu haben, sich betäuben zu müssen, weil man das so nicht mag, also sich nüchtern nicht ertragen kann. Das war es ja halt auch bei mir. Ich kam auf mich selbst nüchtern nicht zurecht. Das hat sich ganz immer so total wirr und anstrengend und merkwürdig angefühlt, nüchtern zu sein. Und die Auseinandersetzung mit sich selbst und seinen Emotionen.
Aber wie lernt man das? Wie setzt man sich mit seinen Emotionen auseinander? Was ist das, was du in deiner Therapie gelernt hast?
Also das habe ich tatsächlich nicht in der Therapie, das habe ich bei Schorsteinpapier gelernt. So, wenn ein komisches Gefühl kommt, versuch es nicht wegzumachen oder zu verdrängen. So, das ist also erstmal dann auch lange aushalten und immer weiter richtig handeln. Das bedeutet, seine Dinge laut aussprechen, fühlt man sich schlecht, das auch zu benennen, versuchen dann auch die genaue Überschrift für dieses Gefühl zu finden. Also was ist jetzt wirklich Grund für dieses Gefühl? Was ist der Auslöser? Und wenn man das dann macht, dann findet man meistens auch die Quelle und kann dieses Gefühl dann verändern, indem man ja die Grundquelle des Gefühls verändert, zum Positiven. Das beschreibe ich auch so, das ist meine Erfahrung, kommen negative Emotionen, wie zum Beispiel, ich muss mich kümmern, Finanzamt, AOK und so, habe ich jetzt tatsächlich auch wieder wochenlang vor mir hergeschoben. Jetzt habe ich es vor wenigen Tagen, habe ich innerhalb von 3 Stunden all die Dinge abgearbeitet, die mich seit 3 Monaten nerven, und habe dann gedacht, guck mal, du Idiot, ging so schnell. Und plötzlich war dieses riesige Negativgefühl, dass sie so 3 Monate knapp mit mir vorgehalten, du müsstest, habe ich keinen Bock drauf, war dieses Negativgefühl plötzlich ein Positivgefühl. Ach, guck mal, so schnell, gar kein Problem gewesen.
Bist du traurig, dass du so viele Jahre an die Sucht verloren hast?
Jein. Also ja, weil es ist tatsächlich eine lange Zeit und die Frage, was wäre, wenn, kann mir keiner beantworten, aber vermutlich viel, viel besser gelebt, hätte ich das nicht gemacht. Aber mittlerweile denke ich, ohne das Vorangegangene wäre ich heute nicht, wer ich bin. Und ja, genau, und könnte nicht wiedergeben, was ich wiedergebe. Aber das sind so Dinge, so was wäre, wenn, ne? Ist immer eine schöne Vorstellung, aber letztendlich bin ich nicht wirklich traurig darüber im Nachhinein jetzt, dass ich gelebt habe, wie ich gelebt habe, weil ich bin ziemlich glücklich jetzt an dem Punkt, wo ich angekommen bin.
Deine Tochter wird im Sommer 17 Jahre alt. Was will diese junge Frau mal machen, wenn sie mit der Schule fertig ist? Was hast du der mitgegeben?
Meine Tochter ist Künstlerin, aber tatsächlich. Meine Tochter malt, seit sie Stifte halten kann, ist das ihr ständiger Begleiter. Mittlerweile halt auch auf dem iPad digital und so. Sie ist richtig, richtig gut geworden. Die malt Gesichter, in denen du jede Emotion ablesen kannst, 100%ig auch. Also unglaublich, was sie mittlerweile abliefert an Bildern. Und wir versuchen, sie soll erstmal jetzt noch ihre 11. und 12. Klasse machen und dann werden wir versuchen, sie in genau diese Tätigkeit, die sie liebt, reinzubekommen. Also so richtig, also malen als Kunstform, ich glaube, wäre sie in Berlin ein bisschen besser aufgehoben.
Da wohnt ja der
Papa.
Hätte
ich auch Bock drauf. Hätte ich auch Bock drauf. Da bin ich ja nicht ganz uneigennützig bei dem Gedanken. So, da hätte die Kleine halt nochmal 2-3 Jahre bei mir in der Nähe. So, das wäre ganz toll.
Ich danke dir sehr für deine Zeit. Der Bestseller-Autor und Entertainer Sig war heute zu Gast in der Gesprächszeit. Sein Buch Schore Stein Papier ist im Piper Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro. Außerdem sind wir gespannt auf die Serie, die Ende 2021 an den Start gehen soll. Und wer dich bis dahin noch auf der Bühne erleben will, die Tour endet am 12. März in Berlin im Columbia Theater. Vielleicht gibt es da noch 1-2 Karten. Und bis dahin haben Sie auch die Möglichkeit, dieses Gespräch noch einmal zu hören. Sie finden es im Internet auf der Bremen 2-Seite und in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, sagt Katharina Lohmeier.
Bremen 2 – Gesprächszeit.